mir wurde zweimal ein Vorstandsjob bei der Bahn angeboten. Das habe ich jedes Mal in Sekundenschnelle abgelehnt. In der Politik ist vielleicht 80% Macht und 20% Sache. Also dem Herrn Habeck hätte wahrscheinlich schon 3 Monate mal in einem Wirtschaftsunternehmen gut getan.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Macht was Podcast-Zeit. Schön, dass ihr dabei seid. Heute wird's intensiv, würde ich mal behaupten. Unser Gast, den habe ich, glaube ich, das erste Mal kennenlernen dürfen, im übertragenen Sinne. Ich glaube, er hat mal eine Kolumne fürs Manager-Magazin geschrieben, wenn ich mich nicht total täusche. Dann habe ich ihn bei LinkedIn gesehen, bin ihm dort relativ lange gefolgt und fand spannend, was er da alles so kommentiert und gepostet hat. Durchaus kontrovers an der einen oder anderen Stelle und auch nicht immer meiner Meinung, aber immer spannend. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er nicht Lust hat, hier bei uns im Podcast mal dabei zu sein. Er ist ehemaliger Vorstand unter anderem der Continental AG und der Deutschen Telekom, war aber auch in der Politik sehr aktiv, hat es da bis zum Staatssekretär geschafft. Und wie er das alles so gemacht hat und was ich jetzt in der Vorstellung vergessen habe, das erzählt er am besten mal selber. Lieber Thomas Sattelberger, herzlich willkommen im Macht-was-Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, lieber Michael Siegler. Danke für die Einladung. Freue mich schon.
Ja, das musste sein, nachdem ich beobachtet habe, wie Sie da auf LinkedIn sozusagen Ihrer Meinung keinen Maulkorb verpasst haben. Das wollen wir hier ja auch haben bei Macht was. Und vielleicht fangen wir mal kurz an in Ihrer Vorstellung. Habe ich was vergessen? Also Sie waren Vorstand für Personal bei der Deutschen Telekom.
Aber Sie haben vielleicht vergessen, dass ich mal ganz einfacher als Angestellter bei Daimler Benz angefangen habe. Auch Berufsausbildner gewesen bin. Das war 1975. Also man normalerweise nennt man ja nur die kuriosen Kapitel des Lebens, aber ich fand das schon auch wichtig, dass ich sehr Schritt für Schritt meine Karriere gemacht habe in großen Konzernen und eigentlich fast ein bisschen spät. Nämlich so mit Ende 40 in Vorstandsgremien berufen worden bin.
Was war denn da der ausschlaggebende Punkt? Also, wie Sie sagen, Sie haben so ganz normal, wie man so schön sagt, eine Ausbildung gemacht, haben dann eine Karriere beim Daimler, glaube ich, sag mal, in Stuttgart gemacht und sind dann so Schritt für Schritt nach oben gekommen, die Karriereleiter. Was waren dann so die 2, 3 wichtigsten Punkte, von denen Sie sagen würden, dass ich da in so einer auf so einer Vorstandsetage irgendwann ein Büro hatte, das hat da und daran gelegen?
Also was ich immer gemacht habe, Firmen gewechselt. Manchmal Firmen innerhalb eines großen Konzerns, manchmal aber auch den großen Konzern. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass der Sprung ins kalte Wasser über die Grenzen von Firmen, von Branchen, auch von Funktionen hinweg ungeheuer erfrischend ist für eine eigene Karriere. Wobei jetzt verwende ich das Wort Karriere im Sinne des amerikanischen Career, der eigenen persönlichen Entwicklung. Und das war für mich immer ganz wichtig. Und zum Zweiten, dass ich immer in Unternehmen war, die nicht mehr das Alte, aber noch nicht das Neue waren.
Ja.
Das nennt man dann Neudeutsch Transformation oder Change.
Das heißt, Sie haben sich im Prinzip dann auch Aufgaben ausgesucht, die einen Tick anders waren als das, was Sie vor dem Wechselzeitpunkt gemacht haben. Und haben Sie sich dann bewusst auch, ich sag mal so, Herausforderungen gesucht? Also sind Sie von Continental zur Deutschen Telekom, weil die gerade auf dem Weg vom Beamtenladen zum Privatunternehmen waren? Oder was steckte da dahinter?
Naja, gerade da wäre es ja andersrum, aus dem Privatunternehmen sozusagen zur Schluss der Karriere in den Konzern mit 40.000 Beamten. Nein, das hat mich, die Herausforderung hat mich interessiert. Bei Continental habe ich, glaube ich, ganz erfolgreich beigetragen zur Globalisierung des Unternehmens. Was ich noch nie richtig gemacht hatte, war ein echter Sanierungsjob. Und der Telekom sind ja damals zu Hunderttausenden die Kunden weggelaufen. Die Mitarbeiter haben schlechteste Noten gegeben für diese Firma und die Investoren waren unglücklich. Der Aktienkurs dümpelte. Und das ist genauso ein richtiges Unternehmen gewesen für den Finish meiner Wirtschaftskarriere.
Ja. Und Sie sind dann als Personalvorstand zur Telekom gekommen. Das heißt, Sie waren, wie man so schön sagt, ja, dann fürs Personal verantwortlich, also für im Zweifel ja auch Personalabbau, Personalaufbau, ja, an anderen Stellen. Was waren da so die größten Herausforderungen?
Naja, ich hatte den zweitgrößten Streik der Nachkriegsgeschichte. Hatte ich wenige Wochen nach meinem Amtsantritt im Rucksack drin. Und das war natürlich eine schwierige Herausforderung, denn im Grunde wurde einem Neuling im Unternehmen eine der schwierigsten Aufgaben oder die damals schwierigste Aufgabe anvertraut. Und wir haben diesen Streik, diesen 11-wöchigen Streik, glaube ich, sehr erfolgreich beendet und haben eigentlich unsere Ziele durchgesetzt als Arbeitgeber. Und all die Sorgen, die sich die Gewerkschaften gemacht haben, dass die Telekom filetiert und verkauft wird, die sind ja alle nicht eingetreten, sondern durch diese Strukturreform, die wir ermöglichten, ist im Grunde das Unternehmen eigentlich genesen und steht in der Güte da, wie es heute dasteht.
Ja, das heißt, damals wurden sozusagen die Schritte gemacht, um das Unternehmen umzubauen. Mitarbeiter und Gewerkschaften haben Angst gehabt, dass deshalb Arbeitsplätze verloren gehen und haben dann gestreikt.
So, gestreikt und das war ein sehr harter und heftiger Streik. Aber da ist natürlich auch meine Erkenntnis gewachsen, dass echte Veränderung immer auch mit Schmerz zu tun hat.
Ja, und wenn ich mir das anschaue, was mich interessiert, wenn ich so auf Ihre Karriere gucke, Sie haben mit Continental, so ein klassisches Privatunternehmen, was an der Börse notiert ist, da waren Sie. Sie hatten die Telekom, da wo der Staat ja auch zu dem Zeitpunkt noch Großaktionär war. Ich glaube, heute ja immer noch Aktionär.
Sehen Sie vorher die Lufthansa, die gerade im Prozess war, 100%ig privatisiert zu werden. Also ich hatte alles.
Und was ist der größte Unterschied zwischen den Unternehmen, wenn Sie so ein rein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen haben oder eines, wo der Staat halt als Großaktionär mit dabei ist? Hat sich das in ihrer operativen Arbeit wiedergespiegelt? Hat dann irgendwie, ich glaube, damals, wer war Kanzler, irgendwie Schröder, mal angerufen und gesagt, hier Mensch, irgendwie mit den Mitarbeitern, das könnt ihr so nicht machen? Oder hat die Politik sich rausgehalten?
Nicht der Kanzler, aber der Vizekanzler hat angerufen.
Okay.
Morgens um 7, der Herr Müntefering, und hat gesagt, Sattelberger, wann sind Sie denn endlich zu Ende mit dem Streik?
Okay, das heißt, man hat da schon auch den Versuch der Politik gehabt, operativ so ein bisschen einzugreifen, ja, in die Unternehmensführung?
Okay. Ja, natürlich. Wenn Sie sowas sehen wie die Bahn, die noch 100% in Staatsbesitz ist, da erst recht. Das heißt, eigentlich kann ein Unternehmen erst dann erfolgreich agieren, wenn es unternehmerisch auch frei handeln kann.
Ja. Und Punkt. Und Sie haben gerade die Bahn angesprochen. Wenn wir auf einer Skala von 1 bis 10, wie unternehmerisch frei kann so ein Bahnvorstand agieren aktuell?
Würden Sie Zwei.
Sagen? Zwei.
Gut. Zwei. Das ist deswegen gehen da auch nur die miserabelsten Vorstände hin. Das ist ja, also mir wurde zweimal ein Vorstandsjob bei der Bahn angeboten. Das habe ich jedes Mal in Sekundenschnelle abgelehnt. Das ist ein Unternehmen, ich sage mal so, wenn du vorher Chef oder Chefin der städtischen Verkehrsbetriebe warst, dann ist es ein Aufstieg, ja.
Okay. Tatsächlich, mir fällt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Positives zur Bahn ein, außer dass sie in der Verkehrstransformation gut für den Umweltschutz ist, aber operativ läuft...
Nein, das ist überhaupt nicht... Nein, wenn man mal wirklich die gesamten Kosten... Auch das, nicht nur des Zuges, der CO2-Kosten, sondern des Betreibens von Bahnhöfen mit dazu rechnet, dann sieht die Welt schon mal wieder ganz anders aus. Wir lernen ja nie die Vollkosten sozusagen oder die Volllasten zu vergleichen, sondern greifen uns dann raus einen Bahnkilometer und vergleichen den mit dem Autokilometer. Das ist ja nur die Hälfte der Miete. So, dieses Unternehmen ist erstens eine Schande für Deutschland. Es vergrault Zehntausende von Kunden jeden Tag. Es ist schlecht geführt. Die Politik mischt sich ein und es ist nicht für die Zukunft gerüstet.
Ja.
Es ist ein sehr trauriges Beispiel, ein sehr trauriges Beispiel für schlechte staatliche Einflussnahme auf Unternehmen.
Jetzt, eigentlich wollte ich da noch gar nicht so tief rein, aber ist trotzdem ein guter Punkt. Jetzt sagt man ja, die Bahn wurde kaputt gespart. Wie ist denn da Ihre Meinung dazu?
Naja, also es gab mal Kräfte im Vorstand und in der Politik, die wollten sozusagen die Bahn an die Börse bringen. Und da ist tatsächlich sind im Grunde Langfristinvestitionen nicht getätigt worden. Insofern ist so ein Unternehmen der Infrastruktur, das muss schon anders geführt werden als ein Konsumartikelhersteller. Ne, das kann man nicht so auspressen von den Kosten und von Effizienzen her wie eine Ryanair. Punkt. Das muss im Grunde langfristig geführt werden, aber nichtsdestoweniger müssen die großen Entscheidungen von klugem Management getroffen werden.
Ja, wenn man da jetzt zurückguckt, im Prinzip, wenn Sie Bahn und Telekom miteinander vergleichen, ja, also auch die Telekom als ehemals Post war ja auch ein Beamtenladen, beide sind ja Aktiengesellschaften, die Bahn halt nicht börsennotiert und noch zu 100% im Besitz des Staates. Wenn dann morgen der Kanzler kommt und sagt, so, Herr Sattelberger, die Bahn ist ein Problem, was müssen wir jetzt ändern, damit es mal läuft? Aus Ihrer Erfahrung mit der Telekom heraus, gibt es da so 3-4 Punkte, wo Sie sagen würden, das muss auf jeden Fall passieren, damit die Bahn irgendwann mal ein Vorzeige-Bahnunternehmen wird weltweit?
Es muss privater Einfluss in den Aufsichtsrat rein. Und zwar Investoreneinfluss. Das war ungeheuer hilfreich bei der Telekom. Denn dann konnte sich der Bund nicht alles rausnehmen. Sondern musste im Grunde immer wieder bedenken, dass es da 70% andere Aktionäre gab und zum Teil auch Großaktionäre, die global investiert haben. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, so ein Check and Balance im Aufsichtsrat selber. Das wäre das eine. Zum Zweiten braucht die Bahn, die hat sich ja ein Gestrüpp an Firmen und GmbHs und Strukturen geschaffen. Das ist kaum noch führbar. Die Bahn braucht im Grunde eine umfassende Organisationsreform, die natürlich an Gold, Weihrauch und Myrrhe rangeht, an die gesamten Besitzstände von denen, die jetzt irgendwo Geschäftsführer sind von so einer kleinen Futzelgesellschaft in der Bahn. So, und diese Reform ist überfällig, damit dieses Gebilde wieder führbar wird.
Ja, wenn ich das sehe, dann im Prinzip meinen Sie ja auch sowas wie Tochtergesellschaften, die es gibt, zum Beispiel im Bereich Logistik irgendwie oder Services oder weiß ich nicht, Carsharing oder was auch immer, und die Bahn irgendwie alles so betreibt, das gehört so ein bisschen entschlankt und straffer ja,
ein bisschen
geführt. Mehr als ein bisschen.
Nicht ein bisschen, sondern radikal entschlackt.
Ja.
Ich meine, wir Deutschen, wir sind ja immer schon politisch korrekt und sagen so ein bisschen. Und dann machen wir auch nur ein bisschen.
Ja. Machen bei der Bahn ist ja im Prinzip, das muss ja von der Politik kommen. Wenn ich jetzt so als neutraler Außenbeobachter auf solche Themen schaue. Das ist ja nicht nur die Bahn, sondern gibt es ja irgendwie an der einen oder anderen Stelle auch, weiß ich nicht, Stadtwerke und die Sparkassen und überall, wo Politik Einfluss hat. Oft erscheint einem so ein bisschen der Eindruck, dass das auch so Themen oder Bereiche sind, wo auch nochmal einen Posten irgendwie zu vergeben ist. Und wenn gerade die Bahn ist ja durchaus auch besetzt mit dem einen oder anderen Ex-Politiker oder war besetzt, auch jetzt gerade irgendwie im Vorstand, ist da einfach dem politischen Entscheidern die Hose näher als das Hemd oder andersrum, wie man sagt. Und dann werden da Leute reingesetzt, einfach auch, weil die sich über die politische Karriere verdient haben.
Na gut, viele Politiker haben ja auch keinen wirtschaftlichen Sachverstand, sondern lesen sich denn an über die Morgenzeitung und über ein paar PowerPoint-Präsentationen von Beratern. Und dann macht man auch selber dumme Entscheidungen. Das heißt, man hat es ja auch nicht nur bei der Bahn, damit wir kein Bahnbashing nur machen, man hat es ja auch bei den Landesbanken gesehen, die großen Skandale der Landesbanken, die Milliardenverluste Institute in öffentlicher Hand. Im Grund, Führung und Managen eines Unternehmens ist kein Thema, das man mal so schnell erlernt.
Ja.
Deswegen habe ich eigentlich vorher gesagt, ich habe eigentlich eine sehr über die Grenzen von Branchen und Firmen und Funktionen hinweg, habe ich systematisch führen und managen gelernt.
Ja, und wie Sie schon sagen, wir wollen ja nicht nur Bahnbashing betreiben, da gibt es ja noch so ein paar mehr Unternehmen und Organisationen, die das gebrauchen könnten. Jetzt sind Sie selber, Herr Sattelberger, ja nochmal den umgekehrten Weg gegangen als den gerade beschriebenen. Also Sie sind dann aus der Wirtschaft heraus mit einer kleinen Abkühlungsphase sozusagen nach Ihrem letzten Vorstandsmandat, sind Sie dann in die Politik gegangen und haben, vielleicht der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin wird es vermuten haben, die FDP sozusagen als ihre Partei erkannt, sind dort eingetreten und haben dann auch nochmal irgendwie eine erfolgreiche Karriere gestartet, bis hin zum Staatssekretär. Wie hat sich das ergeben? Also wenn ich so überlege, ich mache eine gute Karriere, sitze in unterschiedlichen Vorständen von DAX-Unternehmen auch, habe dann irgendwann meinen wohlverdienten Ruhestand. Da würden ja viele Leute auch sagen, so ist gut, ich muss es finanziell nicht, ich muss fürs Ego nicht, ich muss es inhaltlich nicht. An der Stelle haben Sie nochmal so richtig aufgedreht und gesagt, jetzt geht die nächste Karriere weiter. Was ist da passiert? Was hat Sie da motiviert?
Naja, ich war ja dann 67, als ich bei der Bundestagswahl mein Mandat gewann. Also tatsächlich im klassischen Ruhestand, oder ich habe ihn immer als Unruhestand bezeichnet. Ich habe mir irgendwann mal schlicht die Karten gelegt, ob mich der Ruhestand, wie ich ihn da lebe, mit ein paar Aufsichtsratspositionen und etlichen zivilgesellschaftlichen Initiativen, ob mich das erfüllt. Und ich kam zum Ergebnis, ich sitze an einem kleinen See und habe da 10, 12 Schiffchen auf dem Wasser und ich habe mich nicht, meine Potenziale waren nicht voll ausgenutzt, sondern ich habe mich gelangweilt. Es war mir nicht ausreichend. Ich habe viel mehr Energie und Gestaltungslust gehabt, als mir die Welt des Unruhestandes gab. Und dann habe ich entschieden, ich mache noch mal die nächste Karriere und habe gute fünf Jahre die Politik gemacht. Und bin übrigens jetzt Mitte des Jahres radikal von allen Ämtern zurückgetreten, also vom Staatssekretär wie vom Bundestagsabgeordneten, weil es da auf der einen Seite eine böse Schmutzelei gab und das habe ich nicht nötig, und auf der anderen Seite private Herausforderungen. Und jetzt bin ich dran, mir die nächste Karriere zu bauen.
Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Podcasts werden ja auch ein bisschen länger gehört. Also wir nehmen diesen diese Folge gerade auf im Frühherbst 2022. Wer das dann später hört, gemeint ist der Sommer 2022, als sie diesen Ausstieg gemacht haben. Aber ja. Bevor wir auf den Ausstieg und dann auf die dritte Karriere kommen, was mich schon interessiert ist, Sie haben, also dass Sie überhaupt mit 67 in den Bundestag gewählt wurden, auch das ist ja schon mal sozusagen, viele von den 700 irgendwas Abgeordneten, die da jetzt im Bundestag sitzen, würden alleine das ja schon mal als großen Erfolg da verbuchen. Wie haben Sie das gemacht? Also Sie haben ja wahrscheinlich dann nicht irgendwann beim FDP-Ortsvorstand angerufen und gesagt, Mensch, ich würde gern für euch kandidieren, sondern Sie haben es wahrscheinlich strategisch ein bisschen besser aufgesetzt. Also gab es schon Kontakte in die Politik? Wahrscheinlich, Sie sagten vorhin, der Vizekanzler
Müntefering. Nein, ich habe keine Kontakte in die Politik. Ich habe keine Netzwerke gehabt.
Das heißt, Sie haben im Prinzip gesagt, die FDP, das wäre was für, das passt für mich inhaltlich. Für die würde ich gerne.
Ich habe dem Christian Lindner eine SMS geschrieben und habe gesagt, lieber Herr Lindner, ich würde gerne die FDP unterstützen.
Ja. Und
ich kannte sonst niemand.
Und der fand das wahrscheinlich gut. Würde ich mal von ausgehen.
Der hat gesagt, lassen Sie uns mal treffen.
Ja.
Aber wenn ein Christian Lindner das gut findet, findet es ein Kreisverband nicht gut.
Ja.
Wenn es eine basisdemokratische Organisation ist. Das heißt, ich habe meine Ochsentour gemacht. Ich habe in 100 Tagen fast 100 Veranstaltungen gemacht in jedem Winkel Bayerns. Bin nachts um 2 nach Hause gekommen und morgens um 7 oder 6 aufgestanden, weil ich hatte ja noch Aufsichtsratsmandate.
Ja.
Und meine anderen Aktivitäten. Die habe ich dann gemacht und bin dann irgendwann am frühen Nachmittag nach an den Bodensee runtergefahren oder nach Schweinfurt.
Und dann haben Sie die Groundwork, wie man heutzutage so schön sagt, gemacht, die Basisarbeit, sind dann aufgestellt worden und in den Bundestag gewählt worden.
Ich habe mir natürlich klare Ziele gesetzt.
Ja.
Ich habe gesagt, ich kandidiere nur für einen Listenplatz, der auch aussichtsreich ist. Denn im Unterschied zu großen Parteien bist du ja als kleine Partei vom Listenplatz abhängig. Und ich habe alles auf meine Karte gesetzt und habe dann in der Kampfabstimmung 54-46% gewonnen.
Ja, das heißt, wenn ich das mal verbinde mit dem, was Sie vorhin gesagt haben, in Bezug auch auf die Wechsel zwischen den Unternehmen und jetzt in Bezug auf die Politik, sind auch schon Risiken immer eingegangen. Ne? Also ich mache das jetzt und entweder es funktioniert richtig oder es funktioniert halt im Zweifel gar nicht. Das kann man das auch mit als Lehre sozusagen rausziehen, dass das wichtig ist, dass man das machen muss, wenn man was erreichen will?
Also ich kann es zumindest für mich sagen. Andere machen das anders. Aber ich bin schon kräftige Risiken eingegangen.
Ja. Und was würden Sie sagen, was waren denn die Erfolgsfaktoren, dass Sie den guten Listenplatz bekommen haben, dass Sie dann im Bundestag aktiv wurden, dass Sie dann auch gefragt wurden, Staatssekretär zu werden jetzt in der Ampelregierung? Was waren so die Hauptpunkte, wo Sie sagen, das habe ich richtig gemacht oder da war meine Einstellung richtig zum Job oder wie auch immer. Deshalb bin ich geflogen nach oben.
Also erstens, ich mache nur Sachen, die mir Freude bereiten. Das habe ich mein ganzes Leben so lange immer gemacht. Wenn ich keine Freude mehr in der Arbeit hatte, bin ich gegangen. Positiv ausgedrückt, ich habe immer nur die Aufgaben gemacht, die mir Freude bereitet haben. Und das gibt einem zutiefst Beseelung ist fast ein bisschen überhöht, aber es gibt so einen es gibt dann so einen inneren Spirit, den andere dann spüren. Also mir haben Menschen oft gesagt, man spürt ihnen wirklich an, Herr Sattelberger, dass sie von ihrer Aufgabe überzeugt sind oder von ihren Themen und Lösungen überzeugt sind. Und man merkt ihnen an, wie sie kämpfen. Also das ist sicherlich ein Thema, das mich mein Leben lang, dass ich mein Leben lang so gemacht habe. In zweites Ein zweites Thema, ich arbeite hart. Ich habe mal, da gab es nicht viel Anerkennung dafür, den Satz getätigt, dass ich die Work-Life-Balance-Soße wie ein zäher Schleim über das Land ergießt. Ja, ich arbeite hart und diszipliniert. Selbstdiszipliniert. Und das Dritte, ich bin mir für wenig zu schade.
Ja, das heißt, die Arbeit muss halt gemacht werden und das kostet halt Energie und die muss halt investiert werden.
Ja, und manchmal muss auch Drecksarbeit gemacht werden. Das ist dann Bestandteil der Freude.
Ja, Sie haben ja Sie waren im Personalbereich sehr aktiv in der Wirtschaft. Dann im Bereich Politik waren Sie Staatssekretär im Bildungsministerium. Ich habe gesehen, Sie hatten sich auch die Durchlässigkeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sozusagen auf die Fahnen geschrieben. Also waren sehr engagiert. Das heißt, was ich so, ja, wie soll ich sagen, irgendwie, wenn ich einen roten Faden quasi über Ihre Karriere ziehen sollte, würde ich sagen, da ging es immer auch darum, zu gucken, wie können die Organisationen bis hin zu vielleicht der Organisation Deutschland mit dem richtigen Personal erfolgreich sein. Ja, und wenn man jetzt Deutschland als Organisation betrachten würde, sind die Menschen, die hier leben und ihren Berufen nachgehen, so ein Stück weit das Personal. Kann man das so sagen? Also dass das Thema Bildung, Weiterbildung vorankommen, dass das so ein Stück weit auch Ihr Steckenpferd war in Ihrer Karriere?
Ja, jetzt haben Sie da fast zu Schubladen genannt. Ich würde das anders beschreiben. Ich habe 1991 einen Artikel geschrieben, Liberating Talent, Talent befreien. Das hat mal mit Weiterbildung nichts zu tun. Auch der Begriff Personalentwicklung ist das nicht. Das ist ja, Personalentwicklung gilt ja, hört sich ja an wie eine Gießerei, wo was abgefüllt wird. Nee, das ist Räume zu schaffen, in denen Menschen kreativ sein können und mit Wandel experimentieren und den dann in die Fläche tragen.
Ja.
Das hat mich immer beschäftigt.
Und dieses Thema Bildung ist dann quasi nur ein Pfeiler da drin, quasi. Also, dass Leute gute Bildung haben, dass Leute sich trauen, dass das Fundament ja, so ein Stück weit.
Es ist so ein bisschen, ist so der Humus, ne?
Ja.
Wobei, man kann trefflich drüber sprechen, was ist denn bitte Bildung? Ist Frontalunterricht Bildung? Oder ist, wenn ich selber einen Prototyp baue, oder einen kleinen Roboter, oder ist das Bildung? Also, was ist die Vermittlung von Wissen Bildung? Nein, die Anwendung von Wissen in neue Lösungen.
Ja.
Das gehört mit dazu.
Im Prinzip ist so ein Stück weit Fähigkeiten aufzubauen.
Ja, wobei das Thema Fähigkeiten, ich meine, wenn man jetzt so Bildung anguckt, da geht es nie nur um das Können, sondern auch um das Wollen.
Das bringt mich tatsächlich, bevor wir auf das Wollen kommen, habe ich noch eine Frage zum Thema Bildung. Mir hat mal ein Kanzlerkandidat gesagt, zu dem Zeitpunkt war er schon Ex-Kandidat, ehrlicherweise, Bildungspolitik sei ihm extrem wichtig, aber mit Bildungspolitik gewinnen sie keine Wahlen. Ist das vielleicht auch eines unserer Probleme, dass wir gar nicht zu würdigen wissen, so ein Stück weit, wenn Leute was können?
Naja, aber mit Bildungspolitik verlieren sie Wahlen.
Weil sie schlecht, wenn schlechte Bildungspolitik gemacht wird.
Ja, klar.
Ja.
Ja, also sie und das ist schon, da hat dieser ominöse Kanzlerkandidat nur die Hälfte, höchstens die Hälfte der Realität gesagt. Natürlich ist dieses, ich meine, es gibt ja so eine Geschichte, dass all diese Themen werden ja als Gedöns bezeichnet oder gehören sozusagen zu den Neigungsfächern der Politik, nicht zu den Leistungsfächern. Das ist eigentlich eine sehr deutsche Art, das zu machen, das werden Sie schon um die Ecke rum in der Schweiz und in Dänemark nicht finden. Es ist sozusagen in Deutschland zählen die harten Sachen. Na, die Maschine, nicht die Software, sondern die Hardware. Ich meine, wir zahlen unseren Preis dafür, dass wir so nur bestimmte Sachen als Neigungsfächer einstufen.
Ja, kann man sagen, dass gut motiviertes, gebildetes, ausgebildetes und incentiviertes Personal, das ist eigentlich ist das so eine Art Hygienefaktor in der Firma. Das braucht man, um all das, was Sie gerade beschrieben haben, also zum Beispiel, um vertrieblich erfolgreich zu sein, um in der Produktinnovation erfolgreich zu sein. Da ist ja, wie vorhin haben Sie Bildung als Humus bezeichnet. Im Prinzip gilt das doch auch fürs Personal, oder?
Also es gibt ja das Können, das Wollen und das Dürfen. Also jetzt haben Sie im Grunde nur über das Können und das Wollen gesprochen. Wenn Sie eine miserable Führung haben, hilft Ihnen das beste Personal nichts.
Ja.
Das heißt, es ist schon dieses Thema Bildung muss schon Räume haben, um sich zu entfalten. Um das etwas mit diesem Wissen kreiert werden kann.
Ja. Was ich mich manchmal frage, ist, Sie haben gerade Bildung und ähnliche Themen so als Neigungsfächer der Politik bezeichnet. Meiner Meinung nach zählen da ja auch Themen rein, wie zum Beispiel Kinderbetreuung und ähnliche Sachen. Und auch an der Stelle wieder von außen. Aber oft hat man den Eindruck, dass viele dieser Themen auch eher ideologisch so ein Stück weit besetzt sind. Also wie wird Schule gemacht? Frontalunterricht ja oder nein? Ab welchem Alter können Kinder in den Kindergarten gehen oder nicht? Alles so Themen. Wie ist Ihnen das denn in Berlin begegnet, als Sie da politisch unterwegs waren? Konnten Sie sich stark auf der Sachebene auseinandersetzen? Oder, ja, ich meine, Sie kommen aus Bayern, da Markus Söder sagt vielleicht, Mensch, hier mit dem Kindergarten ist nicht so eine gute Idee. Weil wir wollen, dass die Kinder bis 6 irgendwie zu Hause bleiben.
Ja, und dann zahlen wir eine Erdprämie.
Genau.
Ja, und vor allem natürlich für in den Familien, die es dringend nötig hätten, dass die Kinder in den frühkindliche in die Kita gingen oder etc. Das ist halt so. Also dass in der Politik ist vielleicht 80% Macht und 20% Sache. Und in der Wirtschaft ist vielleicht 60% Macht und 40% Sache. Aber im Kern musst du beides können und wollen.
Das heißt, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, mit der Kinderbetreuung, also für mich erscheint relativ klar, wenn wir von staatlicher Seite jeden Tag 12 Stunden Kinderbetreuung zur Verfügung stellen würden, kostenfrei, würden wir viel mehr, insbesondere ja gut ausgebildete Frauen, für den Arbeitsmarkt auch wieder sozusagen frei machen. Jetzt kann man darüber diskutieren, warum Frauen, weil irgendwie Männer können sich ja auch mehr um die Kinder kümmern. Leider ist es aber aktuell ja so, dass sich hauptsächlich Frauen um die Kinder kümmern. Und warum macht man das nicht einfach? Warum sagt man nicht, wir sorgen für diese Infrastruktur? Das kann ja eigentlich auch kein Thema des Geldes sein, weil wir haben einen totalen Fachkräftemangel und es sitzen Menschen zu Hause, die nachmittags um 5 irgendwie oder um 3 ihre Kinder betreuen müssen, obwohl sie eigentlich in einer, keine Ahnung, Webagentur Kunden bespaßen könnten oder was auch immer. Das klingt mir total ideologisch.
Ja, aber ich meine, Politik kümmert sich im Wesentlichen um die wählen können.
Und die Kinder können nicht wählen.
Die Kinder können nicht wählen und die Zukunft kann nicht wählen, sondern nur die Gegenwart. Das ist eine traurige Erkenntnis, zumindest für dieses Land. Und wir kümmern uns 10-mal mehr um das Thema Rentner. Auch da muss man sich kümmern, als dass wir uns um das Thema Kinder kümmern. Ne? Und das ist klar, weil Rentner ist die größtwachsendste Wählergruppe dieses Landes. So, und diese Frage einer Zukunftspolitik, die dann auch zutiefst eine Politik für die jungen Menschen ist, die hat ganz wenig Fürsprecher in diesem Lande.
Ja, wenn ich da drauf schaue, dann ist ja auch so ein bisschen so, wie Sie sagten Sie gerade, Politik kümmert sich auch dann um die Wählergruppen und die älteren Wähler, ja, werden halt eine größere Gruppe. Das ist rein mathematisch ja total verständlich. Aber so ein Stück weit ist ja auch so, wir haben dann auch die Politiker sitzen im Bundestag, die wir verdienen. Also die wir wählen, die sorgen dann letztendlich dafür, dass die Themen mehr oder weniger umgesetzt werden, die sie vorher versprochen haben. Und im Prinzip müsste man ja mal sagen, da müssen auch einfach mal die Eltern und werdenden Eltern und Großeltern für ihre Kinder auf die Straße gehen. Also wir können fürs Klima auf die Straße gehen, das ist gut. Wir können auch für andere Sachen auf die Straße gehen. Vielleicht müssten wir mal für die Kinder auf die Straße gehen. Das würde ja ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann bringen.
Ja, es ist wahrscheinlich sehr viel unmittelbarer als die anderen Themen, für die man auf die Straße geht.
Ja.
Im Grunde, wie auch immer, ob auf die Straße oder großes zivilgesellschaftliches Engagement für diese Themen und Kommunen unter Druck setzen. Ja, das ist eigentlich nötig.
Wenn wir, Sie hatten, ich noch mal, ich würde, oder anders, ich würde gerne mit Ihnen auch noch über die Arbeitswelt der Zukunft sprechen. Das ist aber so ein bisschen auch wenn es ideologisch ist an vielen Stellen, aber ein Stück weit abgekoppelt von der Politik. Deshalb vielleicht, um den Politikbereich so ein bisschen abzuschließen. Irgendwo bei LinkedIn habe ich mal einen Kommentar von Ihnen gelesen. Ich habe dann in Berlin raus, weil irgendwie die Berliner Politik war Ihnen zu schmutzig. Ist das so eine generelle Geschichte, wo Sie sagen, Sie hatten vorhin gerade schon gesagt, dass das sozusagen nicht ihr Kernthema war, dass sie das nicht gelernt haben. Aber gab es da dann nochmal besondere Themen? Und vielleicht daran anschließend, haben Sie das Buch von Katja Suding gelesen, Reißleine?
Nein, das habe ich nicht gelesen. Weil ich immer selber weiß, wann ich Reißleine ziehe. Und ich auch in der Politik wenig Bücher lesen konnte. Ich finde schon, ich möchte gerne in passabel charaktervollen Milieus leben und arbeiten.
Ja, gut. Tatsächlich, ich habe ja den einen oder anderen Berliner Politiker oder Berliner Politikerin schon kennengelernt und tatsächlich auch da viele honorige Menschen kennengelernt. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, was sie meinen. Und kann man vielleicht dazu abschließend sagen, dass in Berlin häufig auch noch ein Stück weit mehr zählt, wie etwas wirkt und wie etwas nach außen verkauft werden kann, als wie es wirklich ist?
Ja gut, ich meine, das hängt damit zusammen, dass so viele Menschen sich an die Politik verkauft haben oder von ihr existenziell abhängig sind.
Ja.
Das klassische Wachsen des Berufspolitikers. Ich habe mit großer Sorge meinen eigenen Nachfolger im Mandat, der noch nicht mal sein Studium beendet hat. Deswegen glaube ich, dass die ganze Frage auch der Talentpolitik, der Personalentwicklung in politischen Parteien, die muss auf den Prüfstand.
Es gibt ja schon irgendwie diverse Karrieren jetzt auch. Keine Ahnung, ich hatte den Philipp Amthor irgendwie bei mir im Podcast, aber auch die aktuelle Vorsitzende der Grünen zum Beispiel, die haben eine ähnliche Karriere wie ihr Nachfolger. Also wie sagte mal einer so schön, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal ist sozusagen die Karriere. Jetzt wird man das sicherlich nicht komplett ausschließen können, aber glauben Sie, es bedarf quasi auch eines Austauschprogramms zwischen Wirtschaft, Verwaltung auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite, dass mehr Leute so wie Sie quasi nochmal rüberwechseln können und vielleicht auch in die andere Richtung?
Also dem Herrn Habeck hätte wahrscheinlich schon 3 Monate mal in einem Wirtschaftsunternehmen gut getan.
Okay.
Dann wüsste er den Unterschied zwischen Umsatz und Ertrag.
Ja, da nehmen wir gerade Bezug auf eine Maischberger-Sendung, in der Herr Habeck bisschen unglücklich formuliert hat, wenn ich das mal so sagen kann.
Egal wie, das ist ja nicht das erste Mal.
Ja.
Und die Bürger, die Bürgerinnen und Bürger, die sind zum Teil empört, wie viel Inkompetenz an der Spitze unserer Politik ist. Und es gab jetzt gerade wieder eine Umfrage, wie man, welche Kompetenz man den Parteien beimisst in der Bewältigung der Krise. Eigentlich ein verheerendes Ergebnis. Und wenn sich das Politikerinnen und Politiker nicht zu Herzen nehmen und die, die in der Verantwortung stehen, für die Frage, wie werden Listen aufgestellt, welche Kandidatinnen und Kandidaten, dann haben wir ein Problem in diesem Lande.
Ja.
Irgendwann werden die Bürger sagen, so nicht mehr mit uns.
Ja. Haben Sie das Gefühl gehabt bei den, also Sie haben die Krisen angesprochen und eine Frage, die man sich manchmal stellt, ist, Politiker stehen ja auch als Institution für unsere Demokratie sozusagen. Und je leistungsfähiger Politik ist, desto angesehener ist wahrscheinlich auch unsere Gesellschaftsform, würde ich mal behaupten. Und
Ja.
je mehr Chaos in Berlin entsteht, und nehmen wir ganz, ganz extremes Beispiel, die Maskenskandale, die es da gab, die auch irgendwie schon zum Teil im kriminellen Bereich waren, oder latent kriminell, juristisch wahrscheinlich sauberer formuliert, das lässt ja das Vertrauen in die Politik und damit ja auch in die Demokratie sinken. Und manchmal frage ich mich, ist den Kollegen vor Ort eigentlich klar, dass sie halt neben ihrem Ich muss einen guten Abgeordnetenjob haben, auch eine sehr starke Repräsentanz für die Demokratie darstellen?
Blasen denken und operieren in Blasen. Und Blasenangehörige verlieren oft den Kontakt zu den anderen Welten.
Ja.
Und wenn Sie, ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, jetzt hatte ich ja mindestens 50 Jahre Erfahrung in anderen Welten. Wenn man mal so 1, 2 Jahre in Berlin ist, dann ist man Mitglied der Blase.
Und dann ist es schwer, da rauszuschauen, sozusagen, oder rauszukommen.
Rauszukommen, ja.
Ja.
Selbst wenn du im Wahlkreis mit Leuten zusammenkommst, du verarbeitest das alles unter der Logik, was bedeutet das für die Entscheidungsprozesse in Berlin? Und was ist machbar und gestaltbar und wie?
Ja.
Das heißt, Berlin ist sozusagen deine Säge im Kopf.
Ja, was ist machbar und gestaltbar, ist ein Punkt. Ich habe noch zwei Themen, die ich kurz würde mit Ihnen besprechen wollen. Das eine ist aktuell, fast würde man ein bisschen flapsig sagen, es ist ja wieder Krise, also aktuell Gaskrise, aber wir hatten ja auch Corona-Krise und Flüchtlingskrise etc. Und wenn wir die Maßnahmen verfolgen, die sowohl vorgeschlagen als auch umgesetzt werden, geht es ganz häufig darum, dass der Staat als Institution versucht, die wirtschaftlichen Folgen dieser Krisen für die Bürger in irgendeiner Form abzumildern, sei es über Ausgleichszahlungen, sei es Kurzarbeitergeld, was auch immer, die unterschiedlichsten Instrumente, die es da gibt. Ein Gedanke, der mir jetzt zuletzt kam, war, wäre es nicht auch strategisch sinnvoll, auch in Bezug auf Vorbereitung auf kommende Krisen, einfach dafür zu sorgen, dass insgesamt dass das deutsche Volk sozusagen besser ausgebildet, in besseren Jobs ist, mehr Geld verdient, einfach eine bessere persönliche Wirtschaftsleistung auch hat, um dann in Krisenzeiten zusetzen zu können. Ist jetzt nicht ganz sauber formuliert, aber vielleicht wissen Sie, was ich meine. Und ist deshalb nicht eigentlich das Thema Bildung, Weiterbildung, Ausbildung existenziell für Deutschland, mittel- und langfristig?
Also, so wie ich vorher gesagt habe, Bildung braucht Räume, so würde ich auch hier sagen, Bildung braucht neue Ökonomie. Denn wir mangeln ja massivst unter Biotech-Unternehmen, unter Raumfahrtunternehmen, unter künstlichen Intelligenzunternehmen. Wir haben das alles nicht. Südkorea hat einen Softwareanteil von 6% am Bruttoinlandsprodukt, wir von 2%, und das ist überwiegend SAP. Das heißt, wir sind in all den neuen Räumen des Wirtschaftens nicht zu Hause. Und dafür brauchst du neue Bildung und mehr Bildung und bessere Bildung. Aber ich sage mal, wenn es nur dazu führt, dass wir hier zu Zehntausenden Ingenieure und Softwareentwickler ausbilden, für Salesforce, für Google, für Apple. Ich meine, mir hat ein Salesforce-Manager mal gesagt, so wie Deutschen früher nach Osteuropa eure Fabriken verlegt habt wegen niedrigen Arbeitskosten, so kriegen wir heute Niedriglohnentwickler bei euch.
Das heißt, wir brauchen auch die Unternehmen selber. Also wir brauchen die guten Leute.
Neue Ökonomie. Nicht Maschinenbau, nicht Anlagenbau, nicht Autobau. Neue Ökonomie.
Ja, das ist eigentlich ist das eine ganz gute Überleitung zum letzten Punkt, den ich gerne mit Ihnen besprechen wollen würde. Und Sie sind ja bei LinkedIn, diesem Business-Netzwerk, durchaus sehr aktiv. Und eines der großen Themen bei LinkedIn ist New Work. Und ohne jetzt New Work komplett irgendwie durchdefinieren zu wollen, verbinden ja viele Menschen schon auch damit Remote Work, also irgendwie Home Office, freie Arbeitszeiteinteilung, ich brauche einen mich erfüllenden Job etc. Jetzt ist es so, Sie hatten ja viele von diesen Themen, also Sie konnten wahrscheinlich ganz gut entscheiden, welche Jobs Sie machen, von wo Sie die machen etc. Aber wie ist Ihr Blick generell auf die Arbeitswelt von heute, die sich gerade so transformiert, und wie nehmen Sie das wahr? Ist das okay so?
Wir haben New Work in Old Economy. Und deswegen reden wir nur über mobile Arbeit oder Homeoffice. Und wie viel steuerliche Abzugsfähigkeit es bringt oder wie viel Quadratmeter die Gewerkschaft braucht, damit sie was fordern kann. New Work in Old Economy. Das ist unser Problem. Weil natürlich, sonst würden wir über andere Fragen nachdenken. Sonst würden wir über die Fragen nachdenken der digitalen Freelancer und der Freiheitsrechte für gut bezahlte digitale Freelancer. Genauso wie wir dann über Schutzrechte für Gorilla-Kuriere nachdenken würden. Also das ganze Thema des digitalen Freelancings, die ganze Frage der Plattformökonomie. Wir sind ja ein Nullum in New Business. Und deswegen ist unsere Diskussion zu New Work auch so kastriert.
Ja, das heißt, sie greift zu kurz. Eigentlich sollten wir gar nicht die Diskussion New Work so stark um beispielsweise Home Office und Purpose im Job drehen lassen, sondern wir sollten viel mehr darauf schauen, dass wir ganz andere Arbeitsumfelder schaffen, dass wir ganz andere Firmen schaffen, Technologien, ja, etc.
So ist es, die dann zu ganz neuen Arbeitskulturen und Arbeitsarrangements führen.
Ja.
Übrigens bis hin zur Renaissance des Handwerks.
Ja, die ja nicht Remote Work machen können, in den allermeisten Fällen.
Ja, aber Purpose.
Ja, Purpose auf jeden Fall, mal was mit Händen erschaffen. Das ist ja tatsächlich für viele Leute irgendwie was sie glücklich macht. Und ich habe jetzt zwei linke Hände, für mich wäre es wahrscheinlich nichts, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Herr Sattelberger, wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen. Es hat total Spaß gemacht mit Ihnen. Was wir noch nicht besprochen haben, ist Ihre nächste berufliche Phase. Die haben Sie kurz angerissen, aber vielleicht sagen Sie da einfach nochmal ein paar Worte dazu. Ich habe gesehen, Sie sind gern gesehener Gast auf unterschiedlichen Konferenzen. Das heißt, Sie könnten sich's auch gemütlich machen und sagen, ich werde ab und zu mal auf eine Konferenz eingeladen, hab da Spaß. Aber das ist es nicht. Wo hauen Sie sich jetzt nochmal so richtig rein für die nächsten Jahre?
Also ich bin jetzt sehr Zivilist, im wahrsten Sinne des Wortes, zivilgesellschaftlicher Akteur. Ich möchte ein paar große Projekte wie das Thema Maker-Garagen an deutschen Schulen vorantreiben. Ich möchte das ganze Thema Gründung aus der Forschung und heraus an Hochschulen möchte ich vorantreiben. Vielleicht das eine oder andere spannende Deep-Tech-Unternehmen begleiten in seinem Wachstum. Das sind so ein paar Themen, die mich jetzt noch wirklich noch beschäftigen.
Ja.
Aber das sind eigentlich fast ähnliche Themen wie sie mich beschäftigt haben als Staatssekretär.
Ja. Und gründen Sie dann dafür Organisationen, mit denen Sie das, also diese Garagen quasi an den Schulen, also das sind ja Schrauberorte, würde ich fast mal also sagen, ein bisschen im übertragenen Sinne. Gründen Sie dafür Organisationen, die das dann ausrollen oder wie funktioniert das?
Ja, also Organisation ist ja die Waffe des Wachstums. Insofern, ja, ich hab gerade vor unserem Podcast eine Stunde lang über so eine Organisationsform diskutiert mit ein paar Freunden.
Okay, das heißt, wir verfolgen einfach bei LinkedIn nochmal ein bisschen stärker ihre Aktivitäten und dann wird da das eine oder andere aufploppen und wir können ihnen dann folgen und sehen, wie genau die Organisationen sind, die sie jetzt gerade zusammenschrauben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, oder gerne auch auf TikTok. Da bin ich viel erfolgreicher als auf LinkedIn.
Oh, ich habe sie auf LinkedIn gesehen und auf Instagram habe ich sie auch gesehen. Auf TikTok habe ich sie noch nicht gesehen.
Ja, da bin ich derjenige mit den meisten Followern. Okay. Der Politiker mit den meisten Followern.
Okay.
Der deutsche Politiker mit den meisten Followern.
Okay, das gucke ich mir mal an und dann mache ich einen Ausschnitt fertig von uns hier und dann können Sie gucken, ob Sie den vielleicht auf TikTok verwenden können.
Ja, wunderbar.
Okay, Herr Sattelberger, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe eine Menge mitgenommen und ich gehe davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer auch Erkenntnis gewinnen hatten und Spaß. Also, ja, vielen Dank.
Danke auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.